Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, Servus, schön euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwelche billig zusammengezimmerten KI-Avatare aus China. Ich hoffe, ich rede wirklich mit den echten, mit den Originalen. Aber wenn ihr Avatare wäret, dann werdet ihr mit Sicherheit auch so programmiert, dass ihr es mir jetzt nicht verraten würdet, oder?
Lass uns über was anderes sprechen.
zu dieser Thematik kann ich keine Auskunft geben. Lass uns über was anderes reden. Sehr gut. Sehr gut. Wer sich mit DeepSeek ein wenig auseinandergesetzt hat, der wird diesen Witz jetzt sehr genüsslich verarbeiten können. Also, wir gehen rein in die Themen. Wir reden nämlich tatsächlich über DeepSeek und den Crash, der bei einigen Tech-Aktien Anfang der Woche stattgefunden hat, und wir klären euch auf, wie wir reagiert haben. Lars hat sich die Strategie der Fed einmal näher angeschaut und wird uns berichten, was er da herausgefunden hat. Wir reden über Tesla. 2025 wird das wichtigste Jahr, hat Elon Musk gesagt, und Sebastian hat das Thema mitgebracht zur Diskussion. Ich habe Cloudflare im Gepäck mit der Frage, wie geht's jetzt weiter nach dem Ausbruch? Lars hat die wahren Trump-Aktien mitgebracht. Wir reden über den DAX mit der Fragestellung, wird er der große Outperformer 2025? Und eine Hörerfrage von Raoul hat uns erreicht zu einer verrückten Dividendenaktie mit 80% Rendite. Wow, okay. Also da bin ich auch mal gespannt, was das für ein Titelchen ist. Und wenn ihr ebenfalls Hörerfragen einsenden möchtet, dann geht das über unsere App. Der Link dazu hängt unten in den Shownotes. Vollkommen gratis das Ding. Da gibt es exklusiven zusätzlichen Content über diesen wunderbaren Podcast hinaus von Lars, Sebastian und mir. Sprachnachrichten, Videos, kurze Einschätzungen zum Marktgeschehen. Wir haben uns natürlich auch am Montag brandeilig mit mehreren Postings zu Wort gemeldet in der App und versucht, erste Einschätzungen zu geben in puncto DeepSeek. Also in der App, da ist eine Section drin. Da könnt ihr die Hörerfragen einsenden. Wir freuen uns. Sebastian screent alles durch und dann mit etwas Glück seid ihr hier im Podcast mit dabei. Jetzt aber rein zum Thema Nummer 1, DeepSeek Crash. Wir klären euch auf, wie wir reagiert haben. Ja, wie habt ihr denn reagiert, Männer?
Entspannt. Also, es war ja die DeepSeek Week, würde ich fast sagen, wenn wir mal ein bisschen so ein Wortspiel draus machen. Und am Montag hat es ja ganz schön geklappert, als die Chinesen hier um die Ecke kamen mit diesem neuen Modell. Wobei ich sagen muss, vielleicht hat euch das auch verwundert, dass DeepSeek ja schon am 20. Januar veröffentlicht wurde, beziehungsweise dieses Modell R1, hat kein Schwein interessiert, weil natürlich Amtseinführung Donald Trump und dann auch entsprechend diese Stargate-Initiative. Und am Wochenende hatten dann irgendwie alle Zeit, sich mit DeepSeek zu beschäftigen. Das kann man ganz gut sehen, auch wenn man mal so die Google-Suchanfragen entsprechend durchschaut, wie da das Interesse an DeepSeek dann explodiert ist. Und am Montag hat es dann dazu geführt, das wurde mittlerweile ja schon oft gemeldet, dass so fast 600 Milliarden Dollar allein bei Nvidia an der Market Cap verloren gingen. Hat sich wieder erholt mittlerweile, aber man sieht schon, dass hier DeepSeek einiges an Furore hier dazu geführt hat. Und ich muss sagen, ich finde das allerdings auch fast eine positive Entwicklung, weil das gibt zum einen wieder Druck rein ins System, und ich glaube auch nicht, dass DeepSeek hier isoliert jetzt irgendwie die amerikanischen KI-Firmen überholen wird. Also es gibt eine ganz aktuelle Bloomberg-Umfrage, das sagen die Analysten, sie glauben nicht, dass es eine große Auswirkung haben wird. Aber man muss auch sagen, wahrscheinlich ist ja DeepSeek trainiert worden mit den großen Modellen in den USA. Und genau jetzt komme ich auch noch zu deiner Frage, Timo. Wie ich reagiert habe, ich habe natürlich am Montag direkt diesen Abverkauf genutzt. Ich habe das ja auch in der App per Sprachnachricht dann gleich veröffentlicht. Bei Nvidia nachgekauft, bei ASML nachgekauft. Cameco kam als Uranproduzent unter die Räder ein bisschen, weil man natürlich Angst hatte, dass die Stromnachfrage in den USA deswegen fallen könnte. Also von daher, es waren Kaufkurse, es waren gute Kaufkurse, und das war so meine Reaktion darauf. Und bisher hat es sich ja auch ausgezahlt. Also die Märkte haben sich wieder erholt. Wie habt ihr reagiert? Was habt ihr getan?
Das. Ja, ich habe musste mich und habe es auch gerne gemacht in einer Position an den Stop halten, weil es im aktiven Handel war. Das war ein ETF auf die Halbleiter. Und da habe ich Teilgewinne vorher realisiert. im Nachhinein, wie ich weiß, gut, weil es zum Höchstkurs war. Und dann habe ich den Stop nachgezogen. Da bin ich mehr oder weniger zum Einstand aus der Position wieder raus. Ich muss sagen, ich glaube, dass sich durch DeepSeek schon etwas verändert hat. Also das ist irgendwie eine Schlagzeile und am Ende ja, aber es ist ja eine chinesische App, die wird sich sowieso keiner runterladen und, und. Das mag alles korrekt sein, aber man darf nicht vergessen, das ist Open Source. Und was dadurch offensichtlich wird, ist, dass eben alle, man hätte früher gesagt, alle von allen abschreiben können. Und unter dem Aspekt glaube ich auch nicht, dass es irgendetwas ist, wo in zwei Wochen keiner mehr daran denkt. Was für mich der entscheidende Punkt ist, jetzt wird der Fokus immer auf die Kosten gelegt. Also, was wird investiert und was bekomme ich da wirklich raus? Ich glaube also nicht, dass KI als Trend vorbei ist. Ich glaube also auch nicht, dass die entsprechenden Aktien nicht mehr profitieren werden. Aber fortan wird es eine Rolle spielen, wie viel gebe ich wofür aus? Und die Büchse der Pandora, die kann man auch nicht einfach wieder schließen. Deswegen ist es mir, also ich würde nicht reflexartig einfach alles immer weiter nachkaufen, weil wir auch nicht vergessen dürfen, die Energiewerte, ich bin nach wie vor in vielen Werten investiert, aber das alles ist Risk-on-Markt. Ja, also mal zwei Monate, wo der Markt sagt, jetzt müssen wir mal ausatmen, dann werden viele von diesen Werten nicht 5% korrigieren, sondern 40% oder 50%. Weil bei allen extrem hohe Investitionssummen und hohe Wachstumsraten eingepreist sind. Also um die Frage konkret zu beantworten, ich bin bei einer Position ausgestoppt worden und ansonsten habe ich mehr oder weniger zugesehen und that's it.
Ich wurde auch bei einer Position ausgestoppt, das war so ein Mini-Zock. Also ich habe so ein kleines Nvidia-Zertifikat gekauft und die Aktie hat erst zu spät gedreht, für meine Position zumindest, ist aber okay. Also da waren jetzt ein paar hundert Euro waren da drin, also nichts Wildes. Und ich habe die JD.com in dieser Woche nochmal ein bisschen aufgestockt. Und tatsächlich habe ich jetzt auch im Laufe der Woche, am Mittwoch, habe ich die Futu dann also auch gekauft. Also dieses Ding, was ich in der letzten Woche mal vorgestellt hatte. Das ist eine kleine Position. Mal sehen, wo es hingeht. Und ja, das sind im Wesentlichen die drei Aktionen, die ich umgesetzt habe. Also für mich ist DeepSeek auch ein Signal, China Long, jetzt noch mehr. Also sie haben jetzt ein Zeichen gesetzt, dass sie das auch können. Ist auch gar nicht verwunderlich, meines Erachtens nach, weil ich meine, China hat ja also A, einen Haufen Daten und B, überhaupt keine Datenregulierung. Und dort kann ja sogar die Regierung den Unternehmen noch einen Datenschatz zur Verfügung stellen. Dort wird ja super viel getrackt einfach auch. Und ja, insofern ist das jetzt gar nicht verwunderlich, dass dieses Ding sehr viel kann und dass auch die Alibaba-KI offensichtlich ganz gut funktioniert. Ob das jetzt tatsächlich mit den Herstellungskosten und auch dem Einsatz der GPUs so stimmen kann, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ich bin natürlich aber auch kein IT-Experte, aber irgendwie, ich hatte jetzt neulich in dieser Woche ein Interview mit einer Kollegin Lisa Giering, die hat den schönen Spruch gebraucht, I smell a rat. Also das riecht irgendwie komisch. Und ja, die Frage gebe ich jetzt mal weiter an euch. Wie seht ihr das?
Also was meinst du? Lars, mach du.
Ja,
mach gut, du, Alter vor Schönheit.
Ich wusste, dass du es sagen würdest. Das nehme ich jetzt einfach so hin. Ich glaube, Alexander Wang von Scale AI hat ja gesagt, er schätzt 50.000 bis 100.000 sind es in der Realität gewesen. Das spielt aber meines Erachtens am Ende des Tages keine ganz große Rolle. Das Augenmerk wird, ich überlege die ganze Zeit eine gute Übersetzung für Kommoditisierung, also das ist ein bisschen wie bei dem am Anfang des Internets. Ja, bei der Dotcom-Blase sind wahnsinnig viele Unternehmen gewachsen und dann später auch wieder in sich zusammengefallen und gesagt hat, ja, die entwickeln das Internet mit, die profitieren vom Internet. Eine Cisco ist im Anschluss erstmal 90% gefallen, weil im Nachhinein klar war, und das ist, glaube ich, auch die Entwicklung, die uns hier bei AI im positiven Sinne erwartet. Niemand wird am Ende des Tages mit den Modellen Geld verdienen. Ja, ich weiß, ChatGPT, wer es nutzt in der Pro-Version, der bezahlt $20, aber das wird nicht das Modell sein. Der Grund dafür, dass direkt in der Reaktion, ja, der Nasdaq oder die Nasdaq ist vielleicht eingebrochen, aber es sind ja dann viele Werte sehr deutlich gestiegen, ist, dass diejenigen, die die Large Language Modelle einsetzen in ihre Kundenlösung, Software as a Service, diese Aktien sind ja teilweise durch die Decke gegangen, weil klar wurde, vielleicht können sie die viel billiger in ihre Systeme implementieren. Und ich glaube, das wird auch der Weg sein, weil am Ende des Tages, es ist auch egal, ob das in China passiert. Also dieser Gedanke ist ja vollkommen richtig, den du geäußert hast. Woher die Trainingsdaten kommen, ist egal. Am Ende gibt es immer einen Führenden und alle anderen lernen wieder von diesem Führenden und dann gibt es einen neuen Führenden. Und uns ist es dann völlig egal, genauso wie die meisten heute telefonieren und in welchem Netz sie dann drin sind, ist ihnen auch egal. Also ich glaube, das ist das Augenmerk, was jetzt mehr draufgelegt wird. Wer profitiert, wer verdient eigentlich wirklich damit Geld? Und das ist nicht unbedingt was Negatives.
Ich würde noch ergänzen, ich finde, man hat die Woche auch gesehen, also noch vor den Apple-Zahlen, wie die, ich nenne es mal die KI-Opportunisten gestiegen sind. Also gerade eine Apple, weil Apple gesagt hat, wir nehmen halt dann das Modell, was gerade gut ist am Markt und sind da relativ schmerzfrei. Und da hat man auch gesehen, wie also bei Apple hier der Wert gestiegen ist. Oder auch, und das ist, denke ich, auch eine Frage für die nächsten Folgen auch mal, ob durch DeepSeek bzw. das R1-Modell jetzt alles in Open Source geht. Und darauf hat ja Meta mit seinem Llama-Modell viel draufgesetzt. Also das könnte natürlich auch Meta einen Boost geben. Mark Zuckerberg hat ja diese Woche bei den Zahlen noch gesagt, es kann passieren, dass wir dieses Jahr 1 Milliarde KI-Nutzer auf diesen Open Source-Programmen sehen. Also das ist noch ein riesen Wachstumsmarkt, was sich ähnlich, ich hatte jetzt nur zur Auswahl einen Wert, wir werden dann über Tesla sprechen, aber auch bei Meta, kann dieses Jahr wirklich noch extrem entscheidend werden, wenn sich dieses Modell noch viel mehr weltweit durchsetzt und auch vor dem Hintergrund, ich glaube, Timo, du hattest das gesagt, ob man dann ein chinesisches Modell halt runterlädt oder ob man doch zu den Amerikanern geht. Und um deine Frage von vorhin noch zu beantworten, was diese Trainingskosten angeht, da bin ich auch skeptisch. Also ich habe mich diese Woche viel damit beschäftigt und es werden ja immer diese $5.8 Millionen kolportiert. Aber das ist wohl nur der Aufwand, der betrieben wurde fürs allerletzte Training. Also dass du davor das Modell entwickelt hast und Entwicklungskosten hattest und. Das ist da wohl gar nicht eingerechnet, sondern wirklich nur der letzte Trainingslauf. Und der ist wahrscheinlich dann passiert, indem einfach ein Riesenmodell, ChatGPT oder Llama oder wer auch immer, halt immer wieder gefragt wurde und dadurch wurde das chinesische Modell wohl trainiert. Also von daher, es gibt noch für alle zum Wissen das sogenannte Chevins-Paradox. Das ist ja seit Montag auf CNBC und überall rumgelaufen. Und das ist, wo Lars gerade das Wort auch gesucht hat für Commoditization. Das heißt, wenn alles irgendwas so zu einer Allgemeinware wird und wenn alle auf einmal aufgrund von niedrigeren Eintrittsbarrieren was nutzen können, dann wird das eben auch dazu führen, dass viel mehr Leute mit KI sich beschäftigen, dass viel mehr Unternehmen KI implementieren. Und das führt natürlich hinten raus dann zu einer höheren Nachfrage nach den Produkten, die man für KI braucht. Also Chips von Nvidia beispielsweise. Wenn die Chinesen mit, ich hatte das auf LinkedIn bei Lars bei dir mal kommentiert, wenn die mit schrottigen Chips angeblich sowas bauen, was machen die erst mit einem H100-Chip, einem modernen? Wobei auch da ja die Gerüchte umgehen, dass sie vielleicht doch Zugriff hatten auf bis zu 50.000 Chips. Wir werden sehen, aber gerade diese Erniedrigung oder Verniedrigung der Eintrittsbarriere wird dazu führen, dass einfach noch mehr Nachfrage nach KI-Dienstleistungen und auch Energie und entstehen wird. Also ich würde sagen, dass DeepSeek wird sich noch als Segen für die Branche erweisen und ist nicht so schlimm, wie am Montag alle dachten.
Aber Sebastian, wenn die CapEx, also die Investitionen in KI möglicherweise viel, viel billiger sind, warum positionierst du dich denn dann trotzdem so bullish und so long für Nvidia und auch für die ASML, weil zumindest bei der Nvidia kann man ja jetzt mal das Fragezeichen dran machen, ob die nicht wirklich komplett, also ob das overpriced war. Die waren ja, also ihr habt ja auch immer den Begriff benutzt, priced for perfection. Und kann die Nvidia denn jetzt tatsächlich nochmal so in die Höhe schnellen?
Also bei Nvidia sehe ich erstmal den großen Burggraben für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, da sind sich die Tech-Analysten ein bisschen uneins, weil sie einfach so viel Geld in die Entwicklung stecken und aktuell damit einfach so führend sind, dass erstmal keiner an ihren Kann fährt. Aber ich sehe das deswegen positiv, wenn bei den großen Firmen, und wir reden ja aktuell über Microsoft, über Meta, ob die jetzt 60 Milliarden, 80 Milliarden investieren, Wenn da die CapEx, also die Ausgaben für Investitionen in KI-Infrastruktur, runtergehen, ist es erstmal gut für uns Aktionäre, weil die Kohle kriegen wir dann in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen zurück. Und genau nochmal auf das, was ich gesagt hatte, das Chevins-Paradox. Wenn jetzt die Eintrittshürde niedriger wird, werden sich noch viel mehr Firmen, die jetzt gar nicht daran denken, mit KI beschäftigen und dann auch bei Nvidia bestellen. Das heißt, wahrscheinlich wird bei Nvidia der Anteil der Mac 7, die Chips kaufen, geringer werden. Dafür kommen viele neue dazu, die halt sagen, okay, jetzt würden die dann auf die Idee kommen und sagen, ich bestelle mal 10.000 H100 Chips, da habe ich gar nicht das Geld. Aber wenn ich dann ein kleineres Modell betreiben kann mit vielleicht 1.000 Chips, könnte Nvidia dadurch viele neue Kunden bekommen und auch diesen Makel loswerden, dass einfach die Kundenbasis sehr konzentriert ist auf große Tech-Konzerne und die könnte sich dann dadurch verbreitern, indem einfach mehr Unternehmen damit KI experimentieren. Und deswegen bin ich da auch positiv gestimmt.
Werbung. Würdest du bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bislang wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid aber gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen dazu unter liquid.de/dip.
Also ich sehe Nvidia, muss ich sagen, neutral. Ich denke schon, dass einige Artikel haben halt darauf hingewiesen, dass du wahrscheinlich für einen Großteil der Arbeit, die diese Modelle, also an Entwicklungszeit durchlaufen, nicht die Hochleistungschips brauchst. Und das spräche nicht für Nvidia, sondern dann brauchst quasi, um dann auf das bestehende Material noch so ein bisschen Edge draufzusetzen und das Modell besser zu machen. Dafür brauchst du dann eigentlich die Nvidia-Chips. Also ich bin gar nicht Nvidia-bärisch. Ich finde aber als Investment, zumal man auch sagen muss, wenn es in irgendeiner Art und Weise hier weniger CapEx-Ausgaben geben sollte, die an Nvidia fließen, dann werden wir das ja nicht, sorry, falls ihr die Kaffeemaschine hört, dann werden wir das ja nicht jetzt erfahren, sondern das werden ja dann die Quartalszahlen sein, frühestens Ende des Jahres. Ja, also das, was wir jetzt in den nächsten beiden Quartalen berichtet bekommen, ist ja alles noch vor DeepSeek gewesen. Ich finde es aber tatsächlich spannender, vielleicht sogar in Bereichen nach KI-Profiteuren zu suchen, wo wir das bisher nicht getan haben. Also in der Old Economy, ja, wenn du dir irgendein Industrieunternehmen anschaust, die ja in der Regel, wenn du einen Automobilhersteller nimmst, dann sprechen wir über Margen, abgesehen von Tesla, da sind sie höher, von 3, 4, 5%. Und wenn es denen gelänge, mit KI, um es jetzt pauschal zu formulieren, die Marge um 1, 2 oder 3 Prozentpunkte zu erhöhen, und da kann man quer durch alle Industriezweige gehen, dann ist das natürlich ein totaler Kicker bei Unternehmen, wo letztlich die dann mit dem KGV immer von 12 oder 13 gehandelt werden, weil einfach die Wachstumsraten nicht da sind. Und das wäre für die Gesamtindustrie fast
noch spannender. Du willst nur deine Siemens pushen, deinen DAX-Tipp. Du willst doch nur deine Siemens pushen.
Ja, Siemens ist ja sogar offensichtlich in einigen Bereichen. Aber ich bin in Siemens nicht mal investiert. Insofern, mal abgesehen von unserem Tippspiel, ist mir weitestgehend egal, wie
sorry,
sich entwickeln.
Dass ich dir jetzt gerade in die Parade gefahren bin.
Einfach SAP weiter sagen sollen. Die sehen als Softwareunternehmen noch mehr durch die Decke. Mache ich beim nächsten Mal. Einfach das Gleiche immer wieder machen.
Ich wollte es ergänzen, Lars, SAP, ich habe mal einen Deep Dive in die Zahlen gemacht und da siehst du, wie krass auch die Nachfrage nach den ganzen KI-Lösungen ist. Und das wird dann letztendlich natürlich auch dazu führen, was du sagst, dass sich das in die Industrie viel mehr noch reinbewegt und dass die Lösungen wahrscheinlich noch viel billiger werden und dass da wirklich dann Effekte und irgendwo Effizienzgewinne gehoben werden können, gerade bei so Riesenkonzernen. Da hast du ja immer Optimierungsbedarf. Und KI wird dann wahrscheinlich auch eine Welle loslösen, wo man sagt, okay, jetzt können wir auch mal einen richtigen Wandel durchführen und unter dieser KI-Revolution dann auch alles umstrukturieren. Also da sehe ich auch in den nächsten Jahren viel Potenzial. Ich bleibe ja mal, ich bleibe bei dem Sprichwort, Bill Gates hat es ja mal gesagt, dass neue Technologien am Anfang total überschätzt werden und hinten raus total unterschätzt. Und das ist ja auch bei KI, da war viel Hoffnung drin, ist immer noch, aber wir werden die Riesengewinne dann in der Wirtschaft erst in vielleicht 3, 4, 5 Jahren sehen. Aber da wird sich einiges bewegen.
Ist das bei SAP nicht so, dass die eben in ihre Cloud dann letztendlich diverse Modelle, diejenigen, die sie immer brauchen, sozusagen einkaufen und rein integrieren und sich deswegen freuen, weil sie damit rechnen, dass sie potenziell günstiger jetzt lizenzieren können? Ist das nicht das, was Christian Klein jetzt neulich ausgeführt hat in dem Kontext?
So in die Richtung. Also, und die stellen ja auch normale, ohne KI-Anwendung, ich habe es nicht mehr im Kopf, in ein paar Monaten oder in einem Jahr ein. Das heißt, du wirst die KI immer mitgeliefert bekommen. Und da wird natürlich dann auch entsprechend der volle Entwicklungsfokus drauf, ob zugekauft oder auch intern. Und dadurch bringst du es halt dann auch in die Industriemasse rein, irgendwann, früher oder später. Weil ohne KI keiner mehr kann.
Ich möchte nur nicht, ich möchte ja niemanden ärgern. Und ich, es macht ja auch gar keinen Spaß, den Mahner zu sein, aber zu geben. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist natürlich auch weitestgehend bekannt und auch in den Kursen drin. Also wenn ich mir die anschaue, wie sich die, wenn das KGV, das langweilige KGV, schneller steigt als die Gewinne, dann steigt die Bewertung. Und wenn wir uns angucken, eine Salesforce hatte vor anderthalb Jahren KGV von knapp über 30. Das war auch angemessen und ist mittlerweile deutlich über 50. Also wir erzählen hier auch nichts, insofern nichts Neues, haben das hoffentlich schön zusammengefasst. Das Bewertungsniveau in bei fast allem, wo die Verbindung zu KI offensichtlich ist, ist zumindest mal sportlich.
Weil du sagst Salesforce, Lars, Salesforce hatte 2020 ein KGV von 1215.
Ja, 2020, ja, sehr gut.
Da kriegst du jetzt zum Schnäppchen von 55.
Ja, ja, genau. Such mal die anderen KGVs von 2020 raus, ja. Zwei, ja, man Fragen muss die Statistik noch. Nur selber hinbiegen, dann passt es auch wieder.
Genau. Zwei Fragen noch zu diesem Themenkomplex. Erstens, also dieser Trend zum Bau von Datenzentren oder Datencentern und damit der verbundene Energiehunger dieser entsprechenden Datencentern, der ist aus eurer Sicht weiter intakt. Also das heißt, DeepSeek, ob das jetzt da ist oder nicht, das spielt für diesen Trend eigentlich keine Rolle und letztendlich auch nicht für die Unternehmen, die da in diesem Geschäft tätig sind, oder?
Würde ich so sagen. Also wenn du mal das auch reinguckst bei DeepSeek, das ist ja das, was wir vorhin auch so gestreift haben, dass es einfach trainiert wurde anhand von großen Modellen und du wirst immer große Megamodelle brauchen, damit du davon kleinere Abwandlungen in den Markt bringen kannst. Und der Energiehunger, gerade auch wenn das eintreten sollte, also dieses Chevons-Paradox, dass durch niedrigere Eintrittsbarrieren mehr Leute KI-Anwendungen bauen und auch nutzen, wird in meinen Augen den Energiehunger nicht bremsen, sondern massiv ausbauen.
Ja, wenn das Jevons-Paradoxon stimmt, also das, wenn man es erstmal nur faktisch nimmt und sagt, die es kostet weniger, dann müsste man auch hier ein bisschen an zukünftigen Gewinnen diskontieren. Also, aber das ist ja auch der Grund, warum du einen Teil deines Depots dort investiert hast und nicht 50%.
Ja, den Teil damit Hebel 100 aber.
Heute ist auf Krawall gebürstet.
Ja, heute wird gegen den Strich gebürstet hier.
Und die zweite Frage, DeepSeek, ist, also ja, wird ja lokal installiert, was so viel bedeutet wie, da findet eigentlich kein Datenaustausch statt. Also man kann es als Unternehmen verwenden, ohne dass, also so habe ich es verstanden, dass die Daten dann letztendlich dem KI-Betreiber zur Verfügung gestellt werden. Aber glaubt ihr das und glaubt ihr, dass DeepSeek also bei westlichen Unternehmen zur großen Anwendung kommt?
Muss es nicht. Es ist wie gesagt Open Source. Du kannst es dir einfach abschreiben und dein westliches Label drüber machen. Das wird ganz oft vergessen. Ich glaube nicht, dass europäische Unternehmen im großen Stil DeepSeek sich installieren werden auf ihre Server. Ich glaube, dass auf der ganzen Welt meine Daten massiv gesammelt werden. Also, und ist es mir dann lieber, wenn ich es mir aussuche beim westlichen Unternehmen? Ja, aber ich finde also wie Leute mit ihren Passwörtern umgehen, wie was Leute in ihre Smartphones reinhacken, für Fotos reinballern bis zum geht nicht mehr. Und dann fällt ihnen in dem Moment aber ein, dass ihnen Datenschutz dann doch total wichtig ist. Also nein, glaube ich nicht, aber Open Source heißt, dann nimm es dir halt und dann baust du dein eigenes Modell.
Und da sind wir wieder bei Llama von Meta. Also da würde ich sagen, dass ich könnte auch mir denken, es gibt so einen Huawei- oder Huawei-Moment, dass es dann irgendwann Restriktionen im Westen wieder gibt gegen chinesische Sachen. Ja, man kann den Open-Source-Code natürlich von DeepSeek verwenden, aber wenn es natürlich eine amerikanische Lösung gibt von Meta, dann haben wahrscheinlich da mehr Leute Vertrauen. Und das kann man jetzt natürlich vortrefflich diskutieren, wo die Daten dann landen. Aber ich sehe das als eine Riesenchance für Meta auch in diesem Jahr, was hier passiert ist.
Okay.
Wenn ich eins noch dazu sagen darf, als kleine Warnung, einfach hier aus dem Bauch heraus, wenn ich mir anschaue, ich bin, wenn überhaupt, auf den Plattformen westlicher Unternehmen zu sehen und die machen gar nichts dagegen, dass ich Fake-Accounts habe, die bei euch ja auch in Hülle und Fülle steigen, wo man nur sagen kann, bitte mit gesundem Menschenverstand draufschauen. Wir alle haben keine geheimen WhatsApp- oder Telegram-Gruppen und von daher... Ja, man darf die Frage schon stellen, wo denn meine Identität wirklich geschützt wird. Also auf westlichen Plattformen jedenfalls auch nicht in dem Maß, wie ich mir das wünschen würde. Bitte immer ganz genau hinsehen, das wird umso wichtiger. Wir schreiben niemanden direkt an, also ich zumindest nicht und ich glaube ihr auch nicht.
Nee, ich wollte noch sagen, Lars, deine Identität wird für 17,99 im Monat von Meta auf Instagram geschützt. Das ist der Schutz, den du dir erkaufen kannst. Ja. In blauen Haken, alles andere machen sie nichts.
Glaubt ihr eigentlich, dass das ein Zufall ist, dass Donald Trump in dieser Woche letztendlich auch nochmal BRICS Plus mit 100% Zöllen gedroht hat?
Also wenn du mich fragst, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Er hat, wir werden das Thema sicherlich dann noch streifen, wenn wir zu Lars Trump-Aktien kommen. Das halte ich für keinen Zufall. Also das ist, da geht es knallhart um die Dollarinteressen. Er hat einfach ein Problem, das können wir dann noch vertiefen, was er will und was er umsetzt. Und das Outcome, wie man so schön sagt, wird dann eben das bewirken, was er nicht haben will. Und zwar möglicherweise eine weitere De-Dollarisierung. Und deswegen leitet er jetzt schon Gegenmaßnahmen ein.
Mhm. Ja, lass uns gerne direkt rübergehen. Trump ist ja auch sozusagen prominenter, ja, nicht Gegenspieler, das ist zu viel gesagt, aber schon hat einen leichten Antagonismus zu Jerome Powell. Und ja, Lars, was ist die Strategie der Fed?
Genau, also zumindest offensichtlich mal scheint es ja so, als hätte Jerome Powell, der auch gesagt hat, die Aussagen, er hat es durch die Blume ein bisschen formuliert, aber für einen Notenbankpräsident relativ offen, dass die Aussagen und Forderungen für ihn jetzt keine Rolle gespielt haben. Ich glaube nach wie vor, dass die Fed den perfekten Weg sucht, um die Geldpolitik lockerer, noch lockerer gestalten zu können. Und meine Annahme ist, dass man quasi das Schmerzlevel versucht ein bisschen zu erhöhen und dementsprechend nicht zu früh dem Markt nachgibt. Denn was wäre in dieser Woche passiert, wenn auf die Forderungen von Donald Trump, die Zinsen müssen runter, und der hat es ja so offen formuliert, der formuliert nicht durch die Blume, das macht ihn wahrscheinlich auch so populär. Wenn Jan die Fed überraschenderweise, denn niemand hat mit der Zinssenkung gerechnet, jetzt gesagt hätte, wir senken die Zinsen, dann hätte man den Eindruck, okay, jetzt ist auch der letzte Dominostein gefallen, auch die Fed ist nicht mehr unabhängig. Dann wäre der Markt komplett durch die Decke gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher, er wäre aber auch in kürzester Zeit total heiß gelaufen. Und unter dem Aspekt glaube ich, wir werden am Ende des Jahres auf ein Jahr zurückschauen, wo wir sagen, na guck mal, dann haben sie am Ende des Tages doch, sind sie lockerer gewesen. Ob das nur in Form von, man darf nicht vergessen, Zinssenkungen sind ja nur ein Instrument und sind teilweise nicht mal das wesentliche Instrument, um das es hier geht. Ich glaube also, die Geldpolitik wird lockerer. Ich glaube dementsprechend auch, dass der Aktienmarkt das feiern wird. Ich glaube aber, Jerome Powell möchte diesen Punkt möglichst weit hinauszögern und wartet Datenmaterial ab, welches ihm zumindest ansatzweise hier irgendeine Form der Legitimation bietet. Und das hat er momentan einfach noch nicht. Und dementsprechend, es könnte sein, dass man muss ja immer, wenn man Daten sich anschaut, die Daten aus dem Vorjahr sich anschauen. Also wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt im Vergleich zum Vorjahresquartal und so weiter und so fort. Also für mich hat das so ein bisschen den Anschein von hold the line, halten, halten, halten. Und dann wird es diese Bewegung geben. Und im Idealfall, wir dürfen nicht vergessen, dass die Geldpolitik auch, das war früher mal anders oder anders gewünscht, beeinflusst wird durch den Aktienmarkt. So, und ich stelle jetzt einfach mal eine Theorie auf. Also, und zwar deshalb, weil nicht nur amerikanische Anleger, sondern überall natürlich ihren Optimismus hinsichtlich der Zukunft, ihr Kaufverhalten auch daran anpassen, wie ihre Aktien gerade laufen. Was ich mir also vorstellen könnte, ist, dass er quasi in den nächsten Wochen, das wäre auch saisonal ganz passend, das ist jetzt sehr konkret, dem Markt eine kleine Enttäuschung bietet, der Aktienmarkt vielleicht auch ein bisschen korrigiert. Dann sehen wir, das könnte durchaus passen, etwas schwächere Daten vom Arbeitsmarkt und dann endlich kann er loslassen. Das ist natürlich eine sehr spekulative Annahme. Was man daraus allerdings mitnehmen könnte als Fazit, wenn der Dip kommt, und ich könnte mir vorstellen, er kommt im ersten Quartal, dann kannst du den kaufen. Das ist nicht das Ende dieses Bullenmarktes. So.
Da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Also ich hatte ja schon Anfang des Jahres gesagt, ich denke, wir kriegen dieses Jahr noch eine Diskussion, ob die FED sogar die Zinsen erhöhen könnte, weil eben Arbeitsmarkt gut ist und die Wirtschaft, kann jeder drauf gucken, die FED von Atlanta, wenn man da einfach mal eingibt, Atlanta bei Google und GDP Now, das ist so der Echtzeitindikator, da sieht man, wie das BIP mit 3% derzeit wächst, also eine wirklich starke US-Wirtschaft. Und ich finde, Jerome Powell hat ja jetzt das, was du sagst, Lars, schon ein bisschen angedeutet. Also wenn man die aktuelle Begleitstatement vergleicht mit dem letzten von Dezember, dann stand im Dezember noch drin, der Arbeitsmarkt sendet so langsam so Schwächesignale aus und wir sind auf dem Ziel, dass wir die 2% Inflationsmarke erreichen. Ist jetzt gestrichen. Jetzt steht, Arbeitsmarkt ist robust. Vom Inflationsziel steht nichts drin. Also damit leitet er schon den Markt in die Richtung, dass es eine restriktivere Politik gibt. Und das muss er auch, weil ich halte es nach wie vor, und das hatte ich letztes Jahr in einem Video besprochen, für einen Fehler, dass es letztes Jahr einen doppelten Zinsschritt gab. Die amerikanische Wirtschaft ist auf Hochtouren gelaufen und läuft weiterhin. Dieser Zinsschritt war unnütz. Und das fällt Ihnen jetzt ein bisschen auf die Füße, weil Donald Trump jetzt, und da sind die natürlich so dieser Wait-and-Hold-Mode, wo die FED drin ist, was sie jetzt erstmal abwarten. Was wird Trump wirklich machen? Wie hoch werden die Zölle sein? Werden sie inflationär sich auswirken oder doch nicht wie 2018? Bremst er die Wirtschaft aus oder läuft die Wirtschaft auf Hochtouren? Macht er Steuersenkungen und der Konsum kommt oder kommt doch nicht? Also die FED macht, finde ich, gerade das Richtige, weil wenn sie jetzt noch gelockert hätte, dann wären alle durchgedreht. Dann hätten wir vielleicht dieses Jahr nochmal 20%, 30%, 40% gesehen, aber dann wäre halt der Fall danach umso größer. Also ich finde auch die aktuelle FED-Politik erstmal richtig. Und gehe davon aus, dass wir in ein paar Folgen darüber sprechen, ob die FED wirklich eine Zinserhöhung durchführen wird. Es waren mal für dieses Jahr 5 Zinssenkungen eingepreist, jetzt sind es noch 1 bis 2. Ich könnte mir denken, noch ein paar Daten vom Arbeitsmarkt, ein bisschen Wirtschaftswachstum und wir sind bei 0 und dann sprechen wir wirklich konkret über eine Zinserhöhung. Und wenn die dann aber nicht kommt, ist das wahrscheinlich für den Markt sogar noch positiver, als wenn jetzt Jerome Powell gelockert hätte.
Also, weißt du übrigens, wo man das sieht, Sebastian? Habe mein Exposure, wie es so schön heißt, ja, sowohl langfristig als auch kurzfristig erhöht, am Goldmarkt. Da werden jetzt schon die Hedges gekauft dafür, für die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Denn das wäre natürlich einigermaßen bullish für den Goldmarkt. Kurz vorm, müssen nahezu am Allzeithoch gerade sein.
Wir haben neue. Wir haben gestern Allzeithoch erreicht.
Ja, okay, umso besser. Also das ist für mich ein ganz gutes Indiz dafür, dass wir vielleicht mit unseren Annahmen nicht komplett verkehrt liegen.
Aber die USA, Haushaltsdefizit, Refinanzierung von Schulden, Staatsanleihen. Also wie sieht es denn damit aus? Das kann er ja jetzt nicht vollkommen außen vor lassen.
Wen meinst du?
Also Trump oder Powell? Das ist natürlich richtig, aber Powell. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir am Ende des Tages, wenn du die Zinsen nicht senkst, die Inflation aber steigt, dann ist das ja für einen verschuldeten Staat immer noch ein positiver Effekt. Und das ist ein Problem. Am Ende des Tages steigt schlicht und einfach steigt die Staatsverschuldung weiter. Das ist ja auch unsere Annahme, die wir hier haben. Und wenn du dich in den nächsten 7, 8 Monaten ist reichlich Refinanzierungspotenzial. Nur wenn du natürlich einpreisen kannst, na okay, der Zins bleibt da, wo er ist. Und wenn die Inflation 1 oder 2% steigt, dann ist das auch eine Entschuldung für den Staat.
Sorry für die kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Parteien sind in Deutschland wieder im Bundestagswahlkampf. Und wenn ihr euch die Programme anschaut, dann ist da nicht sonderlich viel drin in puncto Förderung der Aktienkultur in Deutschland und auch des privaten Vermögensaufbaus. Wenn ihr wollt, dass diese Punkte auf der Agenda bleiben, dann unterstützt uns mit einem Abo auf den gängigen Plattformen. Denn wir setzen uns dafür ein, dass Vermögensaufbau und Aktienkultur in Deutschland salonfähig wird und dass es hoffentlich irgendwann auch ganz oben in der Politik ankommt. Deswegen, gemeinsam können wir das schaffen. Lasst ein Abo da, teilt die Ausgaben und dann war es das auch für diese Durchsage. Geht jetzt weiter mit der aktuellen Folge.
Ja, ja, aber es geht ja jetzt erstmal um den kurzfristigen Effekt. Also die langfristige Entschuldung kann ja Trump egal sein. Der wird sagen, ich muss die Bonds jetzt refinanzieren zu viel höheren Kosten, die Fed zerstört Amerika. Das wird der Tenor sein. Oder das, ich meine, das musst du dann auch erstmal aushalten als Fed-Chef. Also das heißt, Trump wird auf Powell rumtrampeln und ihn zum Sündenbock der Nation machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Powell dann wirklich diesen Druck, der sich sukzessive meines Erachtens nach aufbauen wird, alle werden auf ihn eindreschen, ob der dem wirklich standhalten kann. Und dann ist, glaube ich, also dann ist meines Erachtens nach die Reaktion der Bondmärkte das Entscheidende, auf wessen Seite sie sich stellen. Und ja, das wird spannend bleiben. Also das bedeutet, das ist meines Erachtens nach eine mega Unsicherheit, die da gerade im Markt ist. Und insbesondere, wenn Trump jetzt wirklich nochmal auf die Idee kommen sollte, sich noch mehr Machtbefugnisse das geht ja. Also tatsächlich könnten sie, glaube ich, sogar mit einer einfachen Mehrheit, korrigiert mich, mit einer einfachen Mehrheit im Kongress könnten sie die Fed sozusagen, ja nicht kapern, aber ihr wisst, was ich meine, mehr Einfluss gewinnen auf die Fed.
Also ja? Du hast einen Punkt, eindeutig. Wenn die, vor allen Dingen, weil die Tonart jetzt schon so scharf ist, wie sie zum Ende der ersten Amtszeit war. Ja, Trump hat ja nicht gleich 2016 begonnen, auf die Fed einzuwirken. Das ist im Laufe der Jahre gekommen, vielleicht auch, weil, ja, ich glaube, nach dem dritten Jahr hat sie sich die Märkte, das hat damit am Ende des Tages auch nicht so viel zu tun. Hatten also in etwa die gleiche Performance wie die von Barack Obama und da hat man vielleicht gesagt, so geht's aber auch nicht. Also es muss schon mehr werden. I don't know. Aber das ist ein Punkt. Also wenn dieser Druck ist sicherlich immens und man hat den Eindruck, dass der Wille, die persönliche Agenda durchzusetzen, nochmal deutlich zugenommen hat. Ich würde es insofern auch gar nicht hier entschärfen wollen. Also wenn das so käme, dann werden wir als Anleger wahrscheinlich erstmal, wenn es jetzt nur um die Rendite geht, ein breites Grinsen haben, weil das ist zwar ein Schlag ins Kontor für die Anleihemärkte, aber es ist natürlich für jede Art des Sachwerts, also Kryptos und auch Tech-Aktien, das geht dann komplett durch die Decke. Also wenn du einfach die Zinsen senkst, obwohl es die Daten so nicht hergeben, aber das wäre ein vorübergehender Spaß. Das muss man auch sagen. Also dann
Crack-Up-Boom.
Das ist die Definition des Crack-Up-Booms. Absolut dann. Ja, die Folgen dessen waren für Anleger meist nicht so, waren auch gravierend, war aber oft, wenn man sich das mal anschaut, danach dann sehr schwierige politische Jahre, weil das logischerweise nur die begünstigt, die in irgendeinem Sachwert investiert sind. Die anderen stehen, der Anteil, also beim letzten Crack-Up-Boom hat sich der Anteil, das ist natürlich, sind immer Statisten, die kannst du nicht eins zu eins nehmen, aber der Anteil derer, die da mit Essensmarken in der Reihe stehen, die steigt logischerweise deutlich an, weil der Dollar natürlich dann extrem an Kaufkraft verliert.
Also bedeutet, wir als Anleger, also wir drei, wir werden noch reicher, als wir sowieso schon sind. Und das andere Teil, also das untere Perzentil der Bevölkerung wird noch ärmer. Kann man das so sagen?
Jetzt habe ich nicht gehört, wer noch ärmer wird. Da war gerade...
Das untere Perzentil der Bevölkerung, sozioökonomisch.
Ja, also... Buchreicher, muss man ja auch sagen. Ne? Also beim Crack-Up-Boom verliert natürlich dein Euro auch viel an Kaufkraft. Aber sorry, das wäre nicht so ideal. Das passt auch nicht in mein Setup hier rein. Also muss nicht sein.
Ich wollte nur kurz ergänzen, Powells Amtszeit ist ja auch begrenzt. Also 2026 wird er ja getauscht. Und dann kann es ja sein, dass es jemand wird, der Trump sehr genehm wird. Also wir hatten so einen Fall in den 70ern mit Arthur F. Burns. Manche erinnern sich, die sich mit der Historie beschäftigen. Hohe Inflationsraten, weil Richard Nixon ihn immer wieder gedrückt hat in die Ecke, dass er doch die Zinsen senken soll, wenn die Inflation ein bisschen zurückgeht. Und wir werden sehen, wer dann an der Fed-Spitze im Jahr 2026 sein wird. weil dann könnte Trump ja nochmal ganz anderen Einfluss auf die Märkte ausüben.
Ja, gutes Stichwort, Sebastian. Der nächste Fed-Chef. Möglicherweise Elon Musk?
Was meinst du? Das wäre spannend, aber eine sehr schöne Überleitung zum Thema. Müssen wir uns auch gar nicht so lange aufhalten, denn Tesla hat ja Zahlen gemeldet, ganz kurz. Die Zahlen kennen alle, aber wenn man mal so drauf schaut, also wir hatten jetzt im letzten oder im abgelaufenen Geschäftsjahr kein Umsatzwachstum, also nicht mal 1%. Wir hatten beim EBITDA 0% Wachstum, wir hatten beim EBIT 20% Minus, also das war jetzt keine Glanzleistung, was abgeliefert wurde. Aber Elon Musk, ganz der Verkäufer, hat sich davon nicht beirren lassen, hat darüber gar nicht gesprochen danach, nach Veröffentlichung der Zahlen. Er hat auch nicht mehr über diesen wahnsinnigen Cybertruck gesprochen, sondern er hat gesagt, 2025 wird das wichtigste Jahr für Tesla, weil jetzt das Full Self-Driving, Mensch, FSD, nenne ich es mal FSD, das kommt jetzt. Also komplettes autonomes Fahren wird im Juni in Austin in Texas eingeführt, danach in Kalifornien und bis Ende 2026 wahrscheinlich weltweit. Und jetzt sind alle irgendwie aus dem Häuschen, weil die einen sagen, das geht nicht. Also die Teslas können das nicht, die Software kann es nicht, er wird nie die Genehmigung bekommen. Die anderen sagen, doch, Tesla ist soweit und die Hürden sind jetzt mittlerweile deutlich geringer, weil natürlich Elon Musk so einen guten Draht zu Donald Trump hat. Also einfach mal die Frage an euch. Glauben wir, dass Elon Musk, dass er jetzt wieder im Sommer eine Revolution anstößt oder hat er einfach die Fragen weggewischt und musste wieder irgendein Kaninchen aus dem Hut zaubern?
Ich mach's kurz, letzteres. Also ich finde es prägnanter, dass der Markt gar nicht mehr darauf reagiert, wenn er irgendwelche alten Ankündigungen quasi so wegwischt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er halt immer wieder, wie du sagst, ein neues Kaninchen aus dem Hut zaubert. Aber man die Vergangenheit hat festgestellt, und das meine ich jetzt überhaupt nicht als Bashing, dass er halt immer wieder Ankündigungen auch sehr gerne wieder kassiert oder die Timings, die er da dranhängt, auch wieder kassiert, möglicherweise auch Dinge wieder komplett einstellt, eindampft und dem Markt ist es offensichtlich egal, aber ich bin davon überzeugt, dass ja man auf die Ankündigungen von Elon Musk nicht allzu viel geben kann mehr. Und wie gesagt, das ist kein Bashing, sondern halt einfach nur Empirie in dem Fall.
Also er hat ja auch gesagt, meine ich, wir dürfen nicht vergessen, als Reaktion auf die Absatzzahlen war die Tesla-Aktie nachbörslich fast 5% im Minus. Dann kam die Pressekonferenz. Ich glaube, er hat auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass durch die Robotaxis und die FSDs, dass Tesla durchaus so viel wert sein könnte, wie heute die 5 wertvollsten Unternehmen auf dem Planeten. Das hat nicht geschadet. Ich habe da eine neutrale, ich bin ja nicht Tesla-Aktionär. Ich glaube, ich traue ihm eine ganze Menge zu, hat in der Vergangenheit sicherlich auch sehr viel geschafft und sehr schnell geschafft. Das größte Risiko ist wahrscheinlich momentan für das Unternehmen, dass die Beziehungen, die offensichtlich derzeit ganz gut sind, sagen wir mal zur Trump-Administration, wenn die sich eintrüben sollten. Ja, die Aktie hat mehr als $150 zugelegt in dem Moment, wo feststand, wie die Administration aussehen würde. Wenn die Broship hält, dann ist das für das Unternehmen definitiv ein positiver Kicker, das glaube ich. Wenn nicht, dann könnte sich das allerdings auch ins Gegenteil verkehren. Und ich betrachte das eher wie ein Schauspiel und bin interessierter Beobachter.
Also ich werde vom Beobachter wechseln, wenn Tesla zwischen so $380-$400, wenn wir da jetzt ein bisschen so Bodenbildung sehen, dann gehe ich mal taktisch kurzfristig in die Tesla wieder rein. Ich hatte die in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich mal gehandelt für ein paar Wochen. Sind wir ehrlich, hätte ich sie gehalten, wäre es viel lukrativer gewesen. Aber genau dieses, so irgendwo, ich finde Elon Musk unglaublich faszinierend. Ich lese auch gerade seine Biografie, wo er herkommt. Aber er ist halt auch ein umtriebiger Kerl. Und deswegen bin ich nicht so, also ich bin nicht langfristig überzeugt, aber kurzfristig kann ich mir vorstellen, da reinzugehen. Das werde ich dann auch extra mal mitbringen, wenn ich in Tesla wieder was investiere.
Danke für deinen Standpunkt zu Elon Musk. Und ich möchte meinen an dieser Stelle, warum? Man muss doch nicht immer. Danke für deinen Standpunkt, Sebastian.
Ich schenke dir die Biografie zum Geburtstag.
Ja, ich hab alles gelesen von Elon Musk, und das ist eine Faszination. So wie man zu einigen Fernsehserien auch eine Faszination entwickelt dafür, ohne dass man den Inhalt jetzt direkt nachleben möchte. Aber ist doch gut, die Welt braucht Diversität.
Stimmt das eigentlich, dass dieser Iron Man-Charakter von Robert Downey Jr. in den Avengers, dass der so ein bisschen angelehnt sein soll an Elon Musk? Ist das wahr?
Keine Ahnung.
Das kann ich auch nicht sehen. In seiner Biografie?
Nee? Ja, vielleicht, er ist ja auch, vielleicht ist das grüne Ding in seiner Brust, ist das irgendwie dem Ketaminkonsum nachempfunden oder so? I don't know, aber das weiß ich nicht, aber spannende These.
Ja, das ist mal ein Arbeitsauftrag an unsere schlauen Zuhörer zu Hause. Vielleicht könnt ihr das ja ausfindig machen. Elon Musk
auf jeden
und
Fall
Iron Man.
100-mal spannender als Captain America. Das ist ja wohl der langweiligste Charakter im ganzen Marvel-Universum.
Ja, unbedingt. Sebastian, du willst in Tesla eventuell rein, aber was ist denn mit der Cloudflare? Springt die dich nicht auch an? Die ist doch jetzt super schön ausgebrochen.
Ja, ausgebrochen ist sie, aber ich habe mir mal die Sektorbewertung auch angeguckt. Also billig ist er auch nicht, wenn du mal drauf guckst. Wir haben zwar Wachstum, also Umsatzwachstum 30%, jetzt in diesem Geschäftsjahr, nächstes Jahr 26%, dann 25%. Aber du hast halt unterm Strich, wenn du mal guckst aufs Nettoergebnis, auch immer noch ein Minus. Und ich finde schon eine ambitionierte Bewertung. Also wir hatten vorhin Salesforce. Die sind mittlerweile fast ein KGV-Schnäppchen dagegen. Ich meine, gut, Cloudflare, KGV schwierig bei Verlusten. Aber muss man sagen, die Analysten lieben die Aktie, steht immer noch auf Aufstocken. Und es gab, ich habe mal rausgezogen, in den letzten 10 Tagen 5 Neubewertungen. Also von Trust Securities, Kaufempfehlung, UBS. UBS bleibt neutral. Morgan Stanley, Kaufempfehlung. Citigroup, Kaufempfehlung. Nochmal die Citigroup, die Kaufempfehlung, nochmal nachgerüstet. Also kurzum, ich habe die Aktie nicht im Depot. Ich habe die jetzt auch nicht intensiv auf dem Schirm. Aber vielleicht hast du uns noch ein paar Hinweise, die überzeugen.
Ja, okay. Also ich glaube, dass Cloudflare so ein Unternehmen oder eine Aktie ist, mit der man mit Fundamentalanalyse, glaube ich, nicht besonders weit kommt, weil ansonsten, ja, du hast vollkommen recht, es gibt überhaupt keinen Grund von den Zahlen her. Das sind ehrlicherweise kranke Multiples, die da gerade angelegt werden. Also ich glaube, das KUV ist schon jenseits von Gut und Böse, das ist ja auch schon irgendwie 30. Aber was ganz spannend ist, die Prognosen für 2026, 2027 sagen voraus, dass das Unternehmen in die Profitabilität dreht. Und das sind immer spannende Phasen, wenn ein Unternehmen kurz davor steht, profitabel zu werden. Das haben wir bei Uber gesehen, das haben wir bei Spotify gesehen, in der längeren Vergangenheit zurück, auch bei Tesla, dass da also im Wesentlichen so ein Jahr, ein halbes Jahr vorher, dann wirklich die Aktien nochmal richtig stark angezogen sind. Also insofern ist das jetzt quasi so unter diesem Timing-Aspekt vielleicht ganz interessant. Und um jetzt nochmal so ein bisschen, also Charttechnik, Lars, immer wenn ich Charttechnik mit reingebe, dann ist das sofort natürlich auch eine Handlungsaufforderung an dich, da auch mal mit rein zu grätschen. Also die haben jetzt so einen Widerstand bei $120 überschritten, die Cloudflare, und ja, jetzt to the moon, würde ich sagen. Also nein, Spaß beiseite. Aber jetzt würde ich mal sagen, dass, warte mal, aus meiner Sicht auf jeden Fall in einem Bereich zwischen 150 und 170 Dollar auf jeden Fall sehr, sehr Luft nach oben ist. Möglicherweise auch über die 170 hinaus, dann in Richtung altes Allzeithoch. Fragestellung gebe ich gerne an dich weiter.
Ja, also fundamental, es bringt ja jetzt auch nichts, bei jedem Wert, der vergleichsweise hoch bewertet ist, hier eine Warnung mitzugeben. Das ist ein ganz klarer Risk-on-Wert. Also es darf einen einfach nicht überraschen, wenn so ein Unternehmen dann auch mal 30-40% korrigiert. Es ist fast noch ein bisschen einfacher bei Unternehmen, die noch keine zukünftigen Gewinne oder beziehungsweise noch keinen positiven Gewinn haben. Du musst halt nichts diskontieren, haben wir ja häufiger schon mal besprochen, dass sowas für Fantasie eigentlich ideal ist. Und man muss aber auch erwähnen, und das ist der Unterschied zu einigen anderen High-Flyern, dass wir vom Allzeithoch noch weit entfernt sind. Also ist einer von den klassischen Werten, die 2022 so massiv eingebrochen sind, die aber auch schlicht und einfach 2021 in diesem Run-Up, also fernab von Gut und Böse waren. Und wenn ich mir das ganz große Picture anschaue, dann tritt Cloudflare überhaupt erst bei 142,50 in den bullischen Sektor ein. Also das ist die gesamte Chart-Historie, die wir hier haben. Und da findet dann der Anstieg über das 38er Retracement statt. Und das ist für diejenigen, die solche Fibonacci-Retracements verwenden, dann das bullische Territorium. Unter dem Aspekt muss man mal schauen. Wenn das gelingt, ja, dann wird die Aktie vielleicht weiter steigen. Aber ich habe ehrlicherweise, finde ich sie als Investment oder auch als Trade insofern nicht besonders spannend. Man muss nicht der Erste sein auf der Party, aber man will natürlich möglichst auch nicht einer der allerletzten Gäste sein, die da kommen. Ich drücke einfach allen Investierten die Daumen.
Aber warum glaubst du, dass man jetzt schon Gefahr läuft, der Letzte auf der Party zu sein? Wenn sie doch eigentlich kurz davor stehen, ins bullische Territorium.
Ja, also wenn man, du hast recht, aber ich gucke mir das jetzt auf Wochenbasis an, zwischen 118 und 120 um dem Dreh, beziehungsweise nee, 116, 118 gab es den Ausbruch. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, und das ist so ein Klassiker, man setzt seinen Stop unterhalb der Kerze, die dann den Ausbruch markiert hat, dann würde das bedeuten, dass man aktuellen Stop auf Wochenbasis etwa bei 110 setzen müsste. Und dann musst du aber auch, wenn wir jetzt vorbörslich sind, wir bei 138,60, also dementsprechend sind es $28, da musst du natürlich auch schon mal einen Kursziel bei $170 erstmal formulieren, um Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu haben. Und so musst du es am Ende immer betrachten, wenn du einen Stop setzt. Das ist keine Buy-and-Hold-Aktie, also braucht sie irgendwo einen Stop. Wenn du sagst, ich möchte meinen Stop unter die letzte Wochenkerze setzen, sprechen wir immer noch von $121. Dementsprechend sollte die Aktie also mindestens $40 oder $38 laufen, damit du ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 hast. Und wenn man sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die $38 jetzt noch nach oben schießen, na dann ist es ja gut.
Ja, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Du hast die Trump-Aktien im Gepäck. Wie sind da die
Chance-Risiko-Verhältnisse? Viel, viel langweiliger. Ich habe unter der Woche ein Webinar gehalten, auf Aufforderung, auf Aufforderung von wo war es, finanzen.net. Und da habe ich, oder haben wir, das Thema war natürlich, wir haben es ja schon vor ein paar Wochen festgelegt, die wahren Trump-Gewinner oder welche Sektoren gewinnen davon. Und das ist natürlich nicht besonders dankbar, muss man sagen. Ich habe es mit dran gestaltet, also kein Vorwurf, weil am Ende des Tages beinahe jede Branche irgendwie kommentiert wurde und man kann sagen, das ist positiv oder negativ, was da von Donald Trump kommt. Es gibt sicherlich ein paar offensichtliche Gewinner, wenn wir über Deregulierung sprechen. Wir haben gesehen, dass die Bankenaktien sich gut entwickelt haben. Aber ich habe mal versucht, auf den Kern zu gehen. Und das war für mich die Stärkung der amerikanischen Industrie. Nicht, dass es die Mag 7 nicht auch in den USA im Valley wären, nur wenn wir uns die schauen, wo ist ein Großteil der amerikanischen Arbeitnehmerschaft? Ja, Walmart ist der größte private Arbeitgeber in den USA, große Unternehmen wie Caterpillar und so weiter. Da musst du natürlich dahin schauen, okay, wie sollen, und wir wollen ja, Donald Trump möchte Arbeit und Produktion wieder in die USA zurückholen. Und dann muss er die amerikanische Industrie stärken. Und da bin ich eben, und das sind jetzt beispielhaft die beiden Unternehmen, die ich genannt habe, auch in diesem Webinar, Unternehmen wie United Rentals oder Fastenal. Fast hört sich irgendwie nach einem Tech-Unternehmen an, ist aber, das sind diejenigen, die die Industrie mit den Maschinen versorgen. Sei es in Form von Mieten oder Leasing. Und das ist natürlich ein Geschäft, da kannst du nicht mit Wachstumsraten von 20%, 30%, 40% rechnen. Aber ich glaube, das Ziel ist ernst gemeint, die heimische Industrie zu stärken als Produktionsstandort. Und dann sind diese Zulieferer für diese Industrie, die Aktien sind auch ganz okay gelaufen, nicht zu vergleichen mit KI-Aktien, haben ganz okay Dividendenrenditen. Eine Caterpillar habe ich auch genannt, die ist auch sehr gut gelaufen, war übrigens eine der Aktien, die in der ersten Amtszeit von Donald Trump mit am besten gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich finde die nicht uninteressant. Es gibt auch einen MSCI Industrial USA. Auch dieser, ich werde es als Kommentar drunter schreiben, direkt am Sonntag. Auch der ETF sieht ganz gut aus. Nochmal, da geht es nicht um eine Kapitalverdopplung, aber da geht es um eine, ich glaube, der Plan ist ernst gemeint, um einen Sektor, der im Fokus von Donald Trump liegt. Und deswegen sind das für mich eigentlich die wahren Trump-Aktien. Gerade, wenn du sagst, ich will das auf jeden Fall die nächsten 4 Jahre und eigentlich noch länger machen, da musst du natürlich diejenigen, die da in Lohn und Brot stehen, in irgendeiner Art und Weise auch wirklich dann berücksichtigen. Und deswegen glaube ich, das könnten ganz interessante Sektoren sein, die zumal auch nicht so schrecklich teuer sind im Vergleich zu Tech und Big Tech.
Ich nehme mal noch einen längeren Anlauf auf das Thema, weil die Analyse von dir, Lars, ist vollkommen richtig. Weil die Kernwählerschaft von Trump ja auch irgendwo in den Flyover States, also alles, was zwischen Wall Street und Silicon Valley liegt, die Flyover States, sind ja auch komplett deindustrialisiert worden seit den 80er Jahren. Da gibt es interessanteste Studien dazu. Und das Problem ist, und deswegen auch der lange Anlauf, dass Trump, wir hatten es am Anfang, dann eigentlich einen schwachen Dollar braucht. Wenn die Industrien, die da entstehen, nur in den USA fertigen und verkaufen, dann wäre es wurscht. Aber in dem Moment, wo sie natürlich anfangen, das werden sie auch zu exportieren, ist der Dollar zu stark. Und dieser starke Dollar, der so in den 90er Jahren, jetzt mal ein bisschen geschichtlich, durch Robert Rubin, er war damals der Finanzminister der USA, und da kam diese starke Dollar-Doktrin, dass man einen starken Dollar braucht, weil ein starker Dollar auch als Weltleitwährung bedingt, dass alle deine Währung haben wollen. Dadurch kannst du dich günstig refinanzieren. Dadurch konnten die USA die Schulden aufbauen. Aber die gesamte Industrie wurde dadurch halt komplett dezimiert. Und dann kam natürlich auch dieser Unmut dann zustande und große Wählergruppen, die dann auch Donald Trump gewählt haben. Und da wird es jetzt wirklich spannend. Er will was für die Industrie tun. Aber mit einem derart starken Dollar, den wir aktuell sehen und der vielleicht noch stärker werden könnte, wenn er Zölle verhängt, das wäre komplett kontraproduktiv für sein Vorhaben. Und da kommen wir zu dem vom Anfang von dir, Timo, weil er jetzt natürlich gegen die BRICS-Staaten droht, weil die dann also wieder anfangen würden, wenn er den Dollar aktiv schwächen würde, würde die De-Dollarisierung noch schneller vonstatten gehen, weil alle sagen, naja, wenn der Dollar jetzt auch noch schwächer wird, dann braucht man den erst recht nicht. Also er hat da wirklich ein Problem, wo er einerseits einen starken Dollar mit seiner Politik provozieren könnte, er braucht aber eigentlich einen schwachen Dollar, damit die Industrie, die er ansiedeln will, nicht wieder drauf geht. Wenn der Dollar aber schwächer wird, dann sagen die anderen, na, dann braucht man vielleicht doch nicht mehr. Also von daher, das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, was er da gerade versucht. Höchst spannend.
Ich würde ehrlicherweise auch eher in Europa schauen. Also mir leuchtet das jetzt noch nicht so ganz ein, warum jetzt da USA, weil die, ja, einerseits Sebastian hat angesprochen, dass es widerstreitende Kräfte da gibt, widerstreitende Informationen. Das Zweite ist auch, dass die Maßnahmen, die Trump einleitet, also die positiven Maßnahmen, höchstwahrscheinlich ja später sich erst entfalten werden. Also das heißt, die Reaktion in den Unternehmen, ich weiß nicht, ob die so innerhalb von einem Quartal, 2 Quartalen dann tatsächlich schon eintritt. Und hier in Europa haben wir gerade die Situation, dass die EZB die Zinsen senkt, massiv senkt. Ja, wir haben auch eine EU und die als Ungetüm, als Gebilde irgendwie ja nicht so richtig stark ist und ihre Probleme hat. Gleichzeitig haben wir nicht so eine besonders starke Konjunktur. Alles richtig, aber ich glaube, der geldpolitische Rückenwind, der ist da. Und insofern wäre das für mich zumindest mal ein Signal oder ein Indiz dafür, dass es möglicherweise lohnenswerter sein könnte, in Europa zu schauen.
Und das sehe ich genauso. Also, sorry.
Ich bin gleich fertig. Ich unterschreibe Timos Punkt sofort, aber ich würde sagen, Biden hat durch den Inflation Reduction Act etwas gestattet mit Subventionen, um einfach Industrie anzulocken. Trump baut das aus durch Handelszölle, indem er sagen wird, weniger Zölle gegen Investitionen in den USA. Wir haben in Europa Voraussetzungen, aber wir sind in vielen Bereichen einfach nicht wettbewerbsfähig zu den Amerikanern. Wenn wir das ändern, und ich glaube, das sind gar nicht so viele Stellschrauben, das ist nur politischer Wille, bin ich voll bei dir, Timo. Aber im Moment, wenn Unternehmen die Wahl haben, ich bin mir sicher, die gehen lieber in die USA. So, jetzt du,
Lars. Aber dann musst du ja in die investieren, die davon direkt profitieren, dass dort mehr gebaut wird in den USA oder dass dort Kapazitätsausweitungen stattfinden. Das sind ja dann die wahren Gewinner. Du kannst ja dann nicht also aus meiner Sicht, jetzt nicht direkt die Industrieunternehmen dann heranziehen und sagen, nur weil da Kapazitäten aufgebaut werden, heißt es auch, dass die dann da besonders im Aktienkurs profitieren. Oder seht ihr das anders? Also ich stelle anheim.
Also ich würde dir recht geben, dass die Politik von Donald Trump, das wird ganz interessant zu beobachten sein. Man muss im Übrigen sagen, dass der Gedanke ja nicht nur von Donald Trump geäußert wurde. Also das ist nicht eine pauschale Kritik, sondern es wird wirklich ganz interessant zu sehen sein. Es gibt ja auch andere Experten, die immer wieder es als problematisch betrachtet haben oder gesagt haben, das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Stichwort das Leistungsbilanzdefizit in den USA und das Haushaltsdefizit. Nur, man darf auch nicht vergessen, dass in den USA, dass hier dieses Defizit sich in den letzten Jahren weiter aufgebaut hat, war natürlich zum Teil, wenn man sich die Kapitalflüsse aus dem Ausland anschaut, auch der Grund dafür, warum amerikanische Aktienmärkte so outperformed haben. Also einfach zu sagen, ja, wir fahren das unser Haushaltsüberschuss und wir fahren wir achten jetzt mehr darauf, wie die Leistungsbilanz ist und das Handelsbilanzdefizit. Das ist meines Erachtens ein zweischneidiges Schwert. Weil dadurch natürlich letztlich auch die Anzahl der Dollar, die in den USA investiert werden müssen, dann auch sinken. Wenn es in gleichem Maße gelingt, dieses Defizit zurückzufahren und die amerikanische Produktion im gleichen Maße hochzufahren, dann wird da ein Schuh draus. Aber das ist etwas, was ich ja nicht, du kannst nicht eine Produktion innerhalb von 18 Monaten hochfahren. Also selbst innerhalb von 2, 3 oder 4 Jahren wird das wahnsinnig schwer. Wenn du die USA als neuen Produktionsstandort wieder aufbauen willst, dann ist das ein Dekadenprojekt. Und die Frage ist, ob du so lange politischen Atem hast. Und die Frage ist auch, Sebastian hat es richtig angesprochen, das funktioniert dann nur mit einem schwächeren Dollar. Und die USA haben natürlich auf der anderen Seite auch große Vorurteile davon, von diesem starken Dollar. Sie sind die Weltleitreservewährung. Und deswegen ist es wirklich ganz spannend. Aber als Beobachter sage ich auch, deswegen unterstütze ich, was du gesagt hast, ich finde das ein oder andere europäische Unternehmen da auch aufgrund des Bewertungsniveaus attraktiver. Ich schmeiße deshalb nicht Nordamerika raus, ja, aus meinen Depots, darum geht es gar nicht. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man all das glaubt und der Dollar dann wirklich schwächer wird, ja, dann ist das für einen Euro-Anleger ein Problem. Wenn der Euro gegenüber dem amerikanischen Dollar, und das würde sich, ich glaube, Donald Trump hat sogar im Wahlkampf mal eine Zahl gesagt, was er meinte, wie viel niedriger bewertet eigentlich der Dollar sein sollte. 20% Aufwertung des Euro kosten dich 20% Performance in deinem gesamten Depot mit US-Aktien. Und deswegen hier 80-90% in US-Aktien zu halten, ist für mich eine heillose Spekulation.
Sebastian, wie läuft denn eigentlich dein Short, dein Währungspärchen?
Der läuft gut. Warte, kann ich dir jetzt Realtime sagen? So, für alle.
Also an alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, wir hatten in der letzten Woche über Sebastians US-Dollar-Yen-Short gesprochen, ne?
12%.
Also 12%?
12% im Plus. Diese Woche 8,5. Aber noch besser lief China Tech diese Woche. 10%.
10%?
Der ETF. Klar, ja, durch DeepSeek kam da wieder Fantasie rein.
Ja, ich habe ja gesagt, Long China.
Long China.
Ja, genau. Okay, aber das nur kurz am Rande. Lars, schön, dass du mir beigepflichtet hast mit dem Fokus auf Europa. Das ist natürlich irgendwie auch eine ganz gute Überleitung jetzt zu der Frage der DAX. Also der DAX ist schon brutal stark in dieses Jahr gestartet, ne? Relative Stärke unbedingt. Und ja, deswegen habe ich mal die Frage mitgebracht, könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass der DAX der große Outperformer im Jahr 2025 sein könnte im Vergleich zu den anderen Indizes?
Also zu den US-Indizes?
Ja, ja, ich meine, das ist schon ein guter Punkt, dass du fragst, weil wenn man jetzt super bullish ist für China, dann könnte das natürlich auch sein, dass China einfach besser performt in den Indizes. Das könnte natürlich sein, aber ja,
vielleicht beziehen wir uns jetzt erstmal auf die, wir müssen ja eine Benchmark haben, die wir dann outperformen wollen.
Dann Pakistan.
Alles. Ja, Pakistan, das wird schwierig. Pakistan. Solange du long bist auf Pakistan, Sebastian, wird das sehr schwer.
Ja, aber die sind gar nicht so stark dieses Jahr. Ich suche gerade so eine Ländertabelle, aber Pakistan ist dieses Jahr so 5% im Minus. Also da hat der DAX schon wirklich ganz andere Performance im Moment.
Also ich würde sagen, der DAX performt den MSCI World in diesem Jahr aus.
So. Okay, das ist ein Statement. Sehr gut. Also MSCI World macht 1% und der DAX macht 2%.
Ja, Outperformance ist Outperformance. Ja, Outperformance kann auch ein negatives Vorzeichen sein.
gut. Ja, Sebastian, was sagst du?
Wenn China ins Laufen kommt, dann läuft nicht nur China, dann bin ich mir sicher, läuft auch der DAX wieder richtig rund. Und dann könnte es auch durch Nachholeffekte dazu kommen, dass der DAX wirklich den MSCI World oder sogar die USA schlagen könnte. Aber wie gesagt, ich sehe, dass da ganz viel noch an China hängt. Wenn da aber mal wirklich der Topfdeckel wegfällt und wenn da die ganzen Maßnahmen greifen, auch jetzt hatten wir jüngst, unser Kollege der Erik Nebe hatte darüber geschrieben, dass die Regierung will, dass die Versicherungen eine viel höhere Aktienquote von A-Aktien, also chinesischen Aktien im Portfolio haben. Die sollen von 13% auf 30% gehen. Das mobilisiert Milliarden. Also wenn da wieder Hoffnung da ist, dann wird aus dem Privatsektor auch so viel Geld mobilisiert. Aber das ist für mich so das Zünglein an der Waage. Dann glaube ich, dass der DAX wirklich abheben kann. Aber bis jetzt 5-6% plus. Ist doch nicht schlecht, das Jahr.
Der DAX ist 50%, also wenn man sich die Umsatzanteile anschaut, durch die Automobilhersteller natürlich. Ja, wir haben ja auch häufig genug kritisch als Einzelaktieninvestment gesprochen, aber der DAX ist da ein China-Index wie kein anderer europäischer Index. Ja, LVMH ist natürlich im CAC 40 sehr, sehr hoch gewichtet. Da spielt das China-Geschäft und auch bei anderen Luxusgüterkonzernen auch eine große Rolle. Aber im DAX ist es vielleicht noch ein bisschen eindeutiger.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass die eigentlich die Performance vom DAX von den 5, 6 größten Werten auch so ein bisschen herrührt. Ne? Also dass die Mitte und also der Bauch und die Kleinen jetzt, naturgemäß die Kleinen, jetzt nicht so sehr da mitgezogen haben, sondern dass das natürlich irgendwie so eine SAP vor allen Dingen auch war. Deutsche Telekom läuft auch ganz gut, ne? Das ist, also die Großen sind eigentlich dafür aktuell verantwortlich, dass der DAX so gut läuft. Und ja, ich bin gespannt. Also ich will mich jetzt, ja, ich muss mich ja festlegen. Ich habe das Thema ja auch mitgebracht. Ich sage, nein, schafft keine Outperformance gegenüber dem MSCI World.
Okay, und weil sowieso irgendeiner drunter kommentiert. Ja. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem Kursindex und einem Performance-Index. Der DAX freut sich natürlich darüber, dass die ganzen Dividenden mit einfließen. Das ist total unfair im Vergleich zum MSCI World oder zu dem S&P 500. Ja, das sind alles eben Performance-Indizes. Da fließt keine Dividende mit rein. Hätte niemand in Frage gestellt, dass die langfristig deutlich besser gelaufen sind. Wobei der Kursindex auch echt durch die Decke gegangen ist. Ist ja jahrelang überhaupt nicht auf neue Hochs gestiegen. Hat sich aber auch sehr sieht mittlerweile so
das war so komisch aus. Ne, so der Performance Index war im Bullenmarkt, aber der Kursindex eigentlich nicht, ne, in den letzten Jahren. Das ist ja irgendwie auch eine ganz komische Situation.
Ja, weil die Rendite aus den Dividenden halt rauskam. Ich habe noch eine kleine Ergänzung für dich, Timo. The Market, also der Wirtschaftsableger der NZZ, hat für letztes Jahr die MAG 7 in Deutschland ausgewertet, die den DAX vorangebracht haben. Und diese 7 Aktien sind verantwortlich für 98% der DAX-Performance.
Wow.
Größter Anteil SAP, dann kommt direkt Telekom, dann die Allianz, dann Siemens Energy, danach Munich Re, danach Siemens, dann die Rheinmetall. Und das sind 98% der Performance gewesen. Die anderen Werte hast du nicht gebraucht.
Die restlichen 2% hat meine Zalando gemacht.
Und Bayer. Du, aber wenn du dir jetzt, nicht jeder mag jede Aktie, aber wenn du dir das ist eine interessantere, wenn es jetzt nicht gerade nur national betrachtet, ist eine interessantere Mischung als die Mischung, die du in den amerikanischen Indizes findest. weil es halt quer durch die Industrien einmal durch ist, aus unterschiedlichen Gründen gut gelaufen ist. Energieabhängigkeit, weniger Energieabhängigkeit. Ganz viel im DAX ist vielleicht nicht gut, aber so betrachtet muss man sagen, das ist ja fast schon eine interessante Zusammenstellung da eines Fondsmanagers. Das hast du natürlich in den amerikanischen Indizes aufgrund des brutalen Übergewichts der Mag 7 hast du das natürlich nicht, ne? Aber ja, spannend. Da möchte ich meine Aussage doch glatt nochmal doppelt unterstreichen.
Na gut. Dann gehen wir rüber, aber jetzt auch zur letzten Frage. Das ist die Hörerfrage von Raoul. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, in welchem Index diese verrückte Dividendenaktie mit 80% Rendite notiert. Ist die auch im DAX?
Nein, China. Also ich hätte gesagt, das Unternehmen heißt Douyu. Erik, unser China-Profi, hat es, ich glaube, Douyu ausgesprochen, aber Chinesisch und ich, das wird wahrscheinlich nichts mehr in dem Leben. Auf jeden Fall, Raoul hat uns diese Frage geschickt, weil, und da muss ich kurz noch vorher sagen, diese Aktie, als er die Frage eingereicht hat, eine 80% Dividendenrendite hatte. Das heißt, da hat das Unternehmen oder die Aktie bei $10 notiert oder ja bei $12 und eine ausgeschüttete Dividende, die kommt am 20. Februar und in den Genuss kommen alle, die am 10. Februar Aktionär sind. Ob das clever ist oder nicht, ich gebe noch ein paar Infos dazu, ist auch keine Empfehlung, muss jeder selber entscheiden. Aber es werden $10 Dividende ausbezahlt auf einen Wert, der aktuell bei $16 steht. Jetzt normalerweise, und Lars hat schon berechtigter Frage in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, ob wir jetzt nur eine Warnung aussprechen, weil man muss sagen, so eine hohe Dividendenrendite, das ist in der Regel kein Qualitätsmerkmal, Finger weg, weil bei Dividenden, da geht es um Beständigkeit, da reichen 2%, 3% Rendite im Jahr, wenn die beständig bezahlt werden über Jahrzehnte. Und wenn es dann jedes Jahr noch zu einer Steigerung irgendwo von 3%, 5% oder 7% kommt, dann fährt man da richtig gut. Also wenn ein Unternehmen wirklich 10%, 20%, 30% an Dividendenrendite hat, dann ist es in der Regel so, dass entweder der Aktienkurs brutal gefallen ist oder dass die Dividende nicht bezahlt wird. Aber dieses Unternehmen, $500 Millionen schwer, ist im chinesischen Streaming-Bereich und auch irgendwie ein bisschen mit Gaming zu tun, tätig. Und die haben das schon letztes Jahr gemacht. Also es gab letztes Jahr, ich habe es mal rausgesucht, haben die eine Sonderdividende von $9.71 bezahlt bei einem Kurs von $18. Und das wurde auch bezahlt. Das kann man im Chart sehen durch das Ex-Dividende-Datum. Und jetzt steht, wie gesagt, am 20.02. die nächste Zahlung an von $9.94 bei einem Kurs von um die $16, $17 aktuell. Also eine
unglaubliche... Aber dann halbiert die sich dann?
Ja, also, natürlich. Also du hast nach der
so Dividendenzahlung
netto das Gleiche, weil die Dividende wird ja abgezogen, dann hast du Kurs plus Dividende, ist der Kurs des Vortages. Das Interessante ist jetzt allerdings, warum die das machen. Und ich kann nur spekulieren, ich habe mich auch länger damit beschäftigt, auch in Reddit-Foren. Ich glaube, dass das eine verrückte neue chinesische Art ist, wie ein Unternehmen versucht, Aktionäre anzulocken durch Sonderdividenden. Dadurch versucht natürlich den Kurs anzutreiben, weil die Aktionäre gierig werden. Und vielleicht wird dann irgendwann eine Kapitalerhöhung versucht, weil, wenn man mal in die Bilanz des Unternehmens reinschaut, also wir haben für dieses Jahr 2024, laufendes Geschäftsjahr, 25% Umsatzeinbruch. Nächstes Jahr 5% Umsatzeinbruch. Wir haben beim Gewinn negative Vorzeichen. Wir reden jetzt also nicht von einem Wert, der Bombe läuft, Cash produziert und die wissen nicht wohin, sondern wir reden von einem defizitären Unternehmen mit schrumpfenden Umsätzen. Und wenn man auf die Cash-Komponente in der Bilanz schaut, die haben $620 Millionen Cash, 300 geben sie jetzt raus, also sie können sich das leisten. Die Frage ist aber, bluten die jetzt aus komplett? Oder ist es, wie gesagt, so eine neue Masche, einfach Aktionäre anzulocken, um dann über eine Kapitalerhöhung wieder Geld reinzuholen und dann vielleicht in Wachstum zu investieren? Ich muss sagen, so ein Fall ist mir jetzt auch noch nicht über den Weg gelaufen. Erik wird sich damit auch mal noch intensiver beschäftigen. Ich muss sagen, ich finde das intellektuell spannend. Ich werde das Unternehmen auch mal weiter verfolgen. Aber ob man jetzt da dabei sein muss, weil wie gesagt, die Dividende bekommt man, aber Dividende am Zahltag plus Aktienkurs ist das gleiche wie der Kurs am Vortag. Ob die sich dann wieder erholen, ob es dann nochmal $10 Dividende gibt oder ob die auf dem Weg dahin nicht komplett draufgehen, das weiß niemand. Also man muss, sage ich mal so, wenn man da richtig Bock drauf hat, als einen ganz kleinen Zock, wir hatten das letzte Woche bei den Quantencomputer-Aktien, kann man sich überlegen. Aber ich denke, man hat auch eine gute Rendite langfristig, wenn man da jetzt nicht dabei ist. Aber das ist mal ein sehr interessanter chinesischer Spezialfall.
Also ich sage da nur ganz kurz, dann lieber mit der Cloudflare zocken.
Sagt der Mann, dessen langweiligste Aktie Alphabet ist. Vielleicht wird die ja zu deiner neuen Aktie.
Ja.
Ja, ich kann nur den Warnhinweis, den wir zwischendurch mit einfließen lassen haben. Also die 9 Dollar Dividende, die es da gab im vergangenen Jahr, führten dann natürlich am nächsten Tag auch zu einem Abschlag von 9 Dollar. Da hat also in dem Moment erstmal nichts verdient. Im Gegenteil, man hat etwas verloren, weil man die Dividende ja versteuern muss. Im Vergleich zu dem unrealisierten Kursgewinn. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Ich kann nur sagen, es gibt manchmal ganz interessante Beispiele, momentan übrigens relativ viel im britischen Aktienmarkt, wo so Beteiligungsgesellschaften relativ hohes Net Asset Value haben und auch relativ viel Cash, und da wird dann über Sonderdividenden ausgeschüttet an Aktionäre. Da muss man natürlich auch fragen, okay, wenn das Geld ausgeschüttet wird, was passiert dann weiter damit? Insofern ist es eine Timing-Frage. Also wann kriegt man den Wert vielleicht zu billig? Wann darf man sich da wieder dann verabschieden? Was hier die Strategie sein soll, das schließt sich, gibt zu, dass meine Recherche sich auch auf 30 Minuten beschränkt hat, aber ich verstehe es nicht. Es ist ja in dem Sinne auch nichts, wo man jetzt Fraud schreien müsste, also Betrug, weil sie haben das Cash ist vorhanden. Und aber wie Sebastian schon gesagt hat, das Kerngeschäft, das steigt nicht. Und offen gesagt, ich bin hier jetzt auch gar nicht so eingestiegen, was das Kerngeschäft von Deji sein soll, weil sie sagen ja selbst, sind eine Investment Company. Das macht es noch schwieriger. Also unklarer wäre nur ein Türschild, wo drauf steht Import-Export. Aber ja, also ich glaube, irgendwann mal machen wir eine Sonderfolge, machen wir 30 Minuten lang Disclaimer und dann nenne ich die spekulativsten Investments, die in irgendwelchen Depots von mir drin sind. Aber Deji wird da sicherlich nicht auftauchen. Tschüssi.
Ja, da bin ich wirklich gespannt, was da alles zutage kommt bei dir. Ja,
schlimme Sachen. Das sind Sachen, die würden auch meine Reputation zumindest leicht schädigen, und da muss ich mal gucken. Muss ich erst noch mehr Reputation aufbauen, um den Teil dann wieder abbauen zu können?
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, unbedingt. Also ich werde jetzt, mal ganz schnell rausgehen und an die Klingel Import-Export schreiben bei uns, bei mir im Office.
Willi Bucher, Import-Export.
Genau. Damit entlassen wir euch. War schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören und möglicherweise sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Bye, bye.